Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Sich in Zeiten von Corona mit anderen Krankheiten zu beschäftigen, das ist nicht ganz leicht. Doch wenn man selbst betroffen ist, ist es unausweichlich. Die amerikanische Autorin Sid Atlas hat miterlebt, wie ihr Mann durch die Muskelerkrankung ALS ein anderer wurde. Ein Jahr nach der Diagnose konnte er nicht mehr sprechen. Über die Höhen und Tiefen dieser Zeit hat Sid Atlas ein Buch geschrieben, Das Jahr ohne Worte. Sid Atlas, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Britta.
Sid Atlas, ist das ein Künstlername?
Es ist jetzt mein richtiger Name. Es war nicht immer mein Name und es hat eine lange Geschichte.
Passt ja zum Kindheitstraum, zum Movie-Star.
Das stimmt. Ich wollte schon irgendwie besonders sein und ein großes Leben haben.
Was war denn da für eine Vorstellung mit verbunden? Ich will was Großes werden.
Ja, ich glaube, ich wollte einfach ein Leben haben voll mit Abenteuer. Und ich bin nicht die Einzige, der sowas immer wünscht. Abenteuer bedeutet einfach, dass ich viel Kulturen kennenlernen kann, dass ich in vielen Orten leben kann, dass ich viel Sprache sprechen kann, dass ich nicht in irgendeinem kleinen Haus leben muss mit zwei Kindern, zwei Hunden, ein Mann und einem Zaun um mich herum. Und es gibt Leute, die so leben und sind glücklich und das ist gut so. Aber bei mir, ich wollte was anderes, in das ich viel neue Sachen erleben wollte.
Aber ein Movie-Star ist Sid Atlas nicht geworden. Sie hat im Herbst allerdings ihr erstes Buch veröffentlicht. Darin geht es um ihre eigene Geschichte und über die werden wir sprechen in dieser Stunde hier mit Sid Atlas im Deutschlandfunk Kultur. ALS ist bislang eine unheilbare Krankheit. Sie zeigt sich durch zunehmende Muskelschwäche, durch Muskelschwund. Sie endet immer tödlich. Der Astrophysiker Stephen Hawking hat damit viele Jahre lang gelebt. Bei ihrem Mann Sid Atlas ist das alles sehr viel schneller vorangeschritten. Warum?
Naja, das Stephen Hawking-Beispiel ist, was immer alle darauf hinbeziehen. Aber es ist eine totale Ausnahme, dass er so lange gelebt hat. Er hat eine andere Form des Krankheit. Es ist eine jugendliche Form des Krankheit. Es ist sowieso sehr selten. Und mein Mann hat noch eine schnellere Version, hieß Bulbare ALS. Das heißt, es fing im Mund an und irgendwann mal hat es mit dem Essen zu tun, dass man nicht mehr von alleine essen kann, weil man nicht mehr schlucken kann. Und letztendlich nicht mehr atmen können. So der Verlauf des Krankheit ist auch ein bisschen anders und ein bisschen schneller.
Sie sagen, das fing im Mund an, also die Zunge, die irgendwie zuckt. Da fängt man wahrscheinlich selber erstmal an zu googeln. Sind Sie da schnell auf ALS gestoßen?
Naja, mein Mann ist schon sehr früh. Er hat irgendwie ein Gefühl. Und ich glaube, das ist auch so, dass man spürt immer was in ihr eigenen Körper, irgendwann, wenn es nicht los ist. Und bei ihm war es so, dass er merkte, dass irgendwas nicht stimmt und er sagte an einem Tag, ja, ich kann nicht mehr sprechen. Und die Kinder und ich, wir guckten an, so, er sprach ganz normal, hat eine sehr schöne Stimme gehabt. Und dann, er guckte im Spiegel und er guckte auf seine Zunge und irgendwann mal schaute ich auf seine Zunge. Und ich habe dann diese zitternde Zunge gesehen und ich merkte, irgendwas stimmt nicht. Und da habe ich angefangen zu googeln, was da sein könnte. Und egal, wo man versucht, irgendwie ein netteres Ergebnis zu bekommen, man landete immer noch auf ALS.
Wie lange hatten Sie trotzdem die Hoffnung, dass das doch was anderes sein könnte?
Schon lange. Ich meine, ich bin eine positive Optimistin und ich sagte immer, naja, eine Diagnose ist nur eine Diagnose nach der ersten. Und dann sagte ich, ne, die zwei Diagnosen sind nur zwei Diagnosen. Und dann sind wir nach Israel gefahren und irgendwie nach die dritte, das ist diese magische drei, wo man sagt, okay, man braucht drei Diagnosen. Wenn eine davon hat gesagt, naja, vielleicht ist es was anderes, hätten wir weitergesucht, weil die Diagnose ist natürlich nicht eine Diagnose, die man gerne hat. Ja. Und dann nach der Diagnose hat man immer noch Hoffnung, vielleicht, weil man so wenig über diese Krankheit weiß, dass vielleicht gibt es Möglichkeiten, dass es wieder verschwinden können. Ich glaube, dieses ungeforschte Krankheit hat mir wenigstens Hoffnung gegeben.
Sie beschreiben das sehr eindrücklich im Buch, wie schwer das ist, Ärzte sachlich zu verstehen und gleichzeitig darauf zu achten, ob man ihnen, die vor diesem Arzt sitzt, noch Hoffnung gibt. Das kennt vermutlich jeder, der mal mit einer schweren Diagnose konfrontiert worden ist. Man sucht da irgendwie nach seiner eigenen Wahrheit zwischen den Zeilen, glaubt, was man glauben will. Wie haben Sie diesen Prozess erlebt?
Ich merkte bei diesem Arztbesuch, ich guckte mal, wie hat der Arzt uns angeschaut? Lächelt er nicht? Gibt er uns gute Nachricht? Gibt er uns ein bisschen Hoffnung? Sagt er genau die gleiche Wortwahl als der letzte Arzt oder sagt er ein bisschen was anders? Und dann natürlich ist man so froh, wenn es gibt einen kleinen Schimmer von Hoffnung, aber war es nicht. Und ich weiß noch von meiner Kommunikation, ist irgendwie, wie benimmt er oder in diese Ärztin in Israel? Sie war ganz anders und das war so, ach, vielleicht ist sie ganz anders, weil sie was anders sieht oder anders weiß.
Sie haben das eben kurz angedeutet. Sie haben das beobachtet aus Ihrer Sicht als Kommunikationstrainerin. Das ist der Job, den Sie heute ausüben. Wie haben Sie denn mit Ihrem Mann kommuniziert, als der gar nicht mehr sprechen konnte?
Erstmal ist es so, dass die Kinder und ich war die Letzte, die ihn wirklich verstehen könnte, weil er fing an zu lallen und dann konnte man ihn kaum verstehen, andere Menschen. Wir konnten ihn komplett wirklich gut verstehen. Und dann hat er einen Notizblock eine Weile gehabt und geschrieben. Dann irgendwann mal hat er eine Stimme, einen Abend heruntergeladen auf sein Handy. Und es war eine Britin, eine weibliche britische Stimme. Und wir fanden es, glaube ich, lustig. Wir haben einfach, dass er mit uns so tippen könnte und mit uns sprechen könnte. Und es ist so geblieben. Wir haben nie gefragt, warum hat er nicht eine männliche Stimme oder andere. Das war unsere Kommunikation. Für eine ganz, ganz lange Zeit haben wir so Frage gestellt und kam eine britische Frau, die geantwortet hat.
Sie haben vieles ausprobiert in dieser Zeit, von Marihuana bis hin zum Besuch alternativer Heiler. Fühlten Sie sich denn während dieser, ich weiß nicht, wie lange waren es, 2 Jahre, medizinisch, aber auch psychologisch gut betreut?
Von seiner Diagnose, bis er gestorben ist, das war 6 Jahre insgesamt. Und ich habe das Gefühl, dass alle tun ihr Bestes. Und ich meine das von die Ärztin zu die Pflege zu die Heiler, die wollen eigentlich, dass man gesund wird. Und innerhalb dieser ALS-Forum zu so anderen Leuten, die betroffen sind, die tauschen Informationen ganz schnell miteinander aus, weil die Geschwindigkeit dieser Krankheit ist rasant. Und so, dass wenn man sagt, na ja, das hilft oder das hilft, versuch's mal da. Man versucht natürlich das, weil man sagt, es hat er geholfen, es hat sie geholfen, vielleicht kann es mir auch helfen.
Sie fragen sich an einem Punkt in dem Buch, ob man jemanden lieben kann und trotzdem nicht will, dass er weiterlebt. Wann hatten Sie diese Gedanken, dass das vielleicht besser wäre, Ihr Mann würde sterben?
Ich habe nie gewünscht, dass er stirbt und das ist eh so dieses Gespräch, die wir hatten vor einer großen OP, wo er keine Patientenverfügung hat. Und ich wollte nicht, dass ich entscheiden musste über sein Leben. Das ist schon von dem Anfang die Krankheit, dass man auf sowas vorbereiten muss. Und das ist auch so jetzt im Nachhinein dieses Gefühl, dass wir als Gesellschaft nie genug über Krankheit und Sterben sprechen, wenn wir gesund sind, wenn wir nicht krank sind. Weil im Moment ist es einfach so viel mehr Druck. Und in diesem Moment, er wollte das nicht und er hat gesagt, er wollte irgendwie so lange wie möglich leben und kam mir der Gedanke, dass das wirklich sehr schwierig werde. Und das ist ein bisschen dieses Tabu, dass Angehörige nie sagen können, dass es auch für die schwierig ist.
Sie hatten 2 Söhne, einen gemeinsamen und einen älteren aus einer ihrer früheren Beziehungen. Sie haben in dieser Zeit mehr und mehr Aufträge bekommen als Coach und Kommunikationstrainerin. Wie haben Sie das alles geschafft? Haben Sie einfach funktioniert?
Ja, ich meine, wir hatten das schon ein bisschen geplant, weil meine Karriere fing an ein bisschen früher an, vor er krank wurde, dass ich angefangen habe zu reisen. Und bis der Punkt, wo er wirklich krank war, wir hatten schon ein Au-pair-Mädchen bei uns gehabt. Und das kann ich nur eine große Halleluja an Au-pair-Mädchen sagen, weil die haben unser Leben gerettet, die gehören zu unserer Familie jetzt. Ich habe immer von vornherein erzählt, was bei uns passiert ist und was ist ein kranker Mann bei uns zu Hause, ob das in Ordnung ist, kannst du damit umgehen und du bist nur zuständig für die Kinder. So haben wir unser Leben, unsere Regeln gehabt. Und ich habe schon gearbeitet, war auch dann zu Hause und habe versucht, normales, freies Leben für die Kinder zu geben. Auch, dass die mal normale Zeiten haben können ohne Krankheit, ohne dass man nur über Krankheit spricht. Dass es nicht ein Tabuthema war, aber dass man eine unbeschwerte Kindheit auch erleben dürfen.
ALS, diese Krankheit ist seit ungefähr 100 Jahren bekannt. Man weiß wirklich noch immer wenig darüber. Manche erinnern sich vielleicht an dieses Internetphänomen Ice Bucket Challenge. Da haben sich vor ein paar Jahren Leute, auch viele Prominente, Eiswasser aus Kübeln über den Kopf gekippt, um auf diese Krankheit aufmerksam zu machen. Mit der Aktion wurden Spenden gesammelt. Denn bislang wird sehr wenig dazu geforscht. Woran liegt das?
Ich meine, ich bin nur als Laienmensch, wie ich jetzt hier spreche, obwohl ich das miterlebe mit meinem Mann. Ich glaube, die Leute leben nicht lang genug, dass es interessant ist für Pharmaindustrie. Das ist einfach wie Forschungsgebiet. Ich meine, wo geht die Geld? Jetzt geht die Geld irgendwie Corona. Früher ging es in andere. Ich meine, ALS ist immer noch ein totales Mysterium. Das hat zu tun mit, dass die Menschen nicht lang genug leben. Das ist ein bisschen zynisch. Vielleicht gibt es eine bessere, würde ich gerne hören. Ich fand die Ice Bucket Challenge was Besonderes. Ich fand es gut, weil es kam dann plötzlich, dass mehr Leute darüber gesprochen haben. Und das ist immer der Anfang. Meine Kinder zum Beispiel, wenn ihre Freunde kamen zu Besuch und ich habe immer gesagt, willst du deine Freunde erzählen, was bei uns ist, oder soll ich das erzählen? Und die haben gesagt, na, wir machen. Und die haben das sehr oft gesagt, kennst du die Ice Bucket Challenge? Meine Papa hat das. Und so war es einfach für uns.
Um während dieser Krisenzeit, in der die ALS-Erkrankung ihres Mannes voranschreitet, auf andere Gedanken zu kommen, da hat Sid Atlas intensiv Podcasts gehört und Serien geguckt. Welche Serie ist Ihnen besonders in Erinnerung?
Naja, die Serie Breaking Bad. Es ist auf jeden Fall in Erinnerung. Mein Mann und ich habe immer gerne Filme und Serien geguckt. Wir sind beide so auf Filmhintergrund. Breaking Bad, wenn man es nicht weiß, diese Geschichte, Walter White, die Hauptfigur, ist erkrankt mit Krebs und deswegen geht er irgendwie in illegale Drogen, damit seine Familie gut rauskommt. So, das ist die Geschichte in zwei Sätze. Und wir haben angefangen, das zusammen zu schauen und wir haben Witze darüber gemacht. Mein Mann hat schon die Diagnose und als er rausging, irgendwie ein Bier zu holen, habe ich immer gesagt, ja, wo ist das Geld begraben, Honey? Ja, so haben wir Witze darüber gemacht. Er identifiziert sich mit der kleine Sohn, der nicht mehr gut sprechen konnte, meinte, er ist wie er. Und dann es gibt eine Szene, wo der Hauptfigur in Breaking Bad verliert seinen Hochzeitsring, weil er einfach so krank ist. Er hat Krebs und ist wirklich sehr, sehr krank. Und ich lehnte über dem Bett, wo mein Mann neben mir lag, und ich fasste seine Hand an und ich sagte, Honey, gut, dass du deine Ehering noch hast. Und ich merke, sein Ring ist auch nicht mehr da. Mhm. Und so war das für mich so, dieses Gefühl, diese zwischen was ist Realität und was ist Fiction. So ist passiert es so häufig, solche Situationen bei uns. Ich könnte das nicht glauben. Das blieb sehr in Erinnerung. Und die Podcasts habe ich sehr oft gehört, weil ich sehnte mich nach Stimme. Ich hatte so gerne mit ihm gesprochen.
Weil ihr Mann keine Stimme mehr hatte.
Mhm. Er konnte nicht mehr sprechen und das war so dieses Gefühl, dass ich wieder im Kopf andere Stimme hören könnte.
Sie schreiben in dem Buch, Serien sind dazu gemacht, Paare zu retten. In Ihrem Fall ist das ja nicht geglückt. Also Sie erzählen das in diesem Buch auch ein bisschen wie eine Soap Opera oder wie eine Serie, das Ende Ihrer Beziehung. Denn Ihr schwer kranker Mann hatte noch kurz vor seinem Tod zwei Affären, eine mit seiner Pflegerin. Warum haben Sie viele Details dieser Geschichte veröffentlicht? Das ist ja kein Roman, sondern Ihre Geschichte.
Ja, ich meine, ich finde, das ist ein Teil der Geschichte. Man kann nicht irgendwie eine Geschichte und dann sagen, man erzählt dies, es ist ein großer Teil dieser Geschichte. Das ist ein großer Teil, es ist eine Liebesgeschichte. Es gehört dazu. Es war eine körperliche Beziehung, es war eine emotionelle Beziehung. Diese Krankheit ist eine Krankheit, die nimmt alles weg. Es nimmt auch die Körper weg. Es nimmt das alles weg. Und ich denke, das gehört dazu, dass das irgendwie in diese Geschichte ist und was es bedeutet, Liebe in alle verschiedenen Umstände, eine Situation, Umstände, eine Beziehung.
Als Ihr Mann dann tatsächlich ausgezogen ist aus der gemeinsamen Wohnung, welche Fragen hat das in Ihnen ausgelöst?
Ja, die große Warum. Die große Warum kommt nicht weg, es ist immer noch nicht weg. Ja? Man fragt sich tausende Fragen von, was hätte man anders machen können oder was wäre, wenn. Und diese Spirale, was wäre, wenn er nicht krank gewesen wäre, was wäre, wenn alle diese. Und ich denke, eine ganz lange Zeit hat es mich damit beschäftigt, bis ich langsam, anstatt zu sagen, was wäre, wenn, ist zu fragen, was kommt in mein Leben jetzt.
Wie lange hat er noch gelebt, nachdem er gegangen ist?
Hat er noch 2 Jahren,
Und hatten Sie dann noch
zweieinhalb Jahren.
Kontakt mit ihm? Also konnten Sie ihm verzeihen?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe das ihnen versprochen, dass ich mit den Kindern eben regelmäßig besuchen werde. Und das habe ich gemacht. Und das habe ich gemacht erstmal nur mit dem Form, wo ich dachte, okay, das muss ich tun, damit ich irgendwie auch näher an diese Warum vielleicht komme. Und ich hatte mal einen Podcast, wie gesagt, ich höre sehr oft Podcasts über, wie man sich verabschiedet von Menschen, mit denen man eine schwierige Beziehung hat. Und der Hospizleiter hat gesagt, die 10 Worte, die immer richtig sind, die immer funktionieren, sind: Bitte verzeih mir, ich verzeihe dir, danke, ich liebe dich. Und die 10 Worte war so wie meine Mantra, wo ich sagte, okay, wie kann ich das sagen und wirklich auch meinen und nicht nur sagen, so oberflächlich. Und das hat eine Zeit lang gedauert, bis ich das wirklich könnte. Und da bin ich so auf sein Bett, wo er damals überhaupt nicht mehr bewegen könnte, nur eine Auge. Er hat überhaupt nicht mehr seine Hände, er konnte nicht mehr kommunizieren, nur mit einem Auge. Und ich habe diese 10 Worte ihm gesagt. Ich bin heute sehr froh darüber, dass ich das ihm gesagt habe.
Wie war das für Ihre Söhne, vieles von dem, was Sie jetzt auch hier erzählen, dann in dem Buch zu lesen und zu wissen, das lesen ganz viele Leute, die uns nicht kennen?
Wir haben eine sehr, sehr starke Beziehung, wir drei. Wir haben alle drei das Gleiche haben wollen in die gleiche Zeit. Das war, wir wollen alle drei glücklich sein. Und wir haben sehr oft miteinander und sehr offen miteinander gesprochen. Es war nicht ein Geheimnis, dass ich dieses Buch schreibe. Die haben das auch gelesen in verschiedenen Fassungen vorher. Und die haben teilweise natürlich Szenen jetzt verstanden, was die damals nicht wirklich verstanden haben. Ich habe meinem jüngsten Sohn zum Beispiel gesagt, das musst du gar nicht lesen. Du kannst es mit Achseln leben. Du hast es erlebt, du weißt, was du erlebt hast. Aber die wollten das lesen und die sind stolz auf mich und die sind stolz auf uns, dass wir das geschafft haben, auf die andere Seite zu kommen. Das ist auch ein Teil, warum ich diese Geschichte geschrieben habe, ist auch andere Zuhörer, Zuhörerinnen, die Mut zu geben, dass man viel mehr überstehen können, als man glaubt.
Syd Atlas ist in Brooklyn geboren und aufgewachsen. Sagen Sie lieber, Sie kommen aus New York oder bewusst aus Brooklyn?
Ich sage jetzt bewusst aus Brooklyn, weil ich glaube, es hat so ein bisschen ein Charakter, dass man nicht irgendwie New York ist so allgemein und Brooklyn hat so einen Flavor, das ist irgendwie unterschiedlicher, als ich aufgewachsen bin, unterschiedliche ethnische Gruppe in ganz enger Kontakt aufgewachsen, sehr lebendig, sehr, sehr lebendig.
Leben noch Leute Ihrer Familie dort?
Meine Eltern sind jetzt sehr alt und die wohnen nicht mehr in Brooklyn, die wohnen jetzt in die Bronx. So, wir gehen durch alle die verschiedenen Boroughs. Mein Bruder wohnt auch da mit seiner Familie und ich habe noch Familie in an anderen Ecken von den USA. Und viele, viele Freunde noch da.
Ihr Vater, habe ich gelesen, war Griechisch- und Lateinlehrer an einer Privatschule. War das denn auch Ihre Schule?
Genau, das war die Schule. Ich meine, mein Vater ist ein wunderbarer Mensch und er ist sehr gebildet. Und er ging in diese Schule auch in der Zeit, wirklich eine ganz alte Schule. Und wir durften, ich weiß nicht, ob das überhaupt ist erlaubt zu sagen, wir durften umsonst hin, weil wir die Kinder waren von einem Lehrer, sonst hätten wir das nie leisten können. Und das war irgendwie teilweise ja schön, teilweise nicht so schön, die gleiche Schule, wo dein Vater Lehrer ist, aber er war ein populärer Lehrer. Insofern habe ich nur gute Erinnerungen.
In Ihrem Buch, da gibt es ein paar Verweise auf jüdische Traditionen. Sind Sie aufgewachsen in einer jüdischen Community?
Nicht eine jüdische Community. Ich meine, teilweise mag ich Witze, dass jeder, die in New York aufgewachsen ist oder Brooklyn, ist man sowieso jüdisch, weil man weiß, es gibt Feiertage, man versteht bestimmte Sprachwendungen, das ist so. Wir sind kulturell Juden, ich meine, meine Eltern, meine Familie, so haben wir auch gelebt, wir haben teilweise sehr viele Feiertage erlebt. Jetzt, seit ich in Deutschland bin, interessanterweise praktiziere ich mehr von wie Familienfeiertage. Und es geht weniger um die Religion, es geht mehr um das Tradition, dass man einfach irgendwas macht, das ein bisschen anders ist, da man die Gespräche ein bisschen anders sind. Es geht immer um Gespräche. Ich meine, wie jetzt diese Sendung heißt, es geht um, wie kann man bessere Gespräche über andere Themen. Und sehr oft ist es so, dass man merkt, man ist in einer Tradition, man folgt ein kleines Ritual und dann denkt man was anders, fühlt man was anders. Das finde ich gut.
Sie haben Theaterwissenschaft studiert, sich als Performerin ausprobiert. Was war das für eine Szene, in der Sie sich da in der ersten Hälfte Ihres Erwachsenenlebens bewegt haben?
Ja, ich meine, die Universität, ich habe Theaterwissenschaft studiert, aber es war Brown University, eine von diesen Ivy League Schools. Man hat sehr, sehr viel studiert. Und danach in diese Szene reinzukommen, meine eigene One-Woman-Show, so Performances zu schreiben und dann hier in Berlin das auszumachen, das war toll, das war spannend. Es war, ich meine, in 90er Jahren in Berlin, die Anfang 90er, war viel los. Das war leere Räume und Teelichte überall und man hat irgendwie eine Performance auf einer Bühne und ich konnte sehr wenig Deutsch damals und ich habe versucht, irgendwie kulturelle deutsche Referenzen reinzubringen, damit ich das Publikum erreichen könnte. Und das ist so ein bisschen meine rote Faden durch alle meine Arbeit, ob das diese Theater oder später habe ich einen Dokumentarfilm gemacht und dann jetzt die Coaching und jetzt das Buch, ist, dass ich bin sehr interessiert in, was ist die Story, ja, was ist die Geschichte, wie kommt es raus und wie kann es Leute treffen, damit es ihr Leben sich ein bisschen ändert oder dass die ein bisschen anders denken oder fühlen.
Performerin, Comedy-Autorin, Dokumentarfilmerin, Übersetzerin, Englischlehrerin, Coach. Sehr viel ausprobiert haben Sie, aber das Performen zieht sich da irgendwie durch.
Ich weiß nicht, man würde nicht unbedingt sagen, eine Autorin ist eine Performerin. Würde ich nicht sagen, dass es sich durch. Ich meine, ich bin sehr gerne, wenn man für Abendessen erlaubt würde, würde ich sehr gerne eingeladen, weil ich ein guter Gast bin. Aber ich muss nicht mehr auf die Bühne sein. Ich finde es toll, wenn ich ab und zu mal die Gelegenheit habe, zu sprechen oder Vortrag zu halten. Das mag ich gerne. Aber es ist nicht diese Impulse, es ist nicht so stark wie früher. Ich bin mehr interessiert in, dass ich Leute erreichen kann, dass ich Leute auch helfen können, ihre Geschichte zu erzählen. Das ist mir im Vorrang jetzt.
Wie kam das denn, dass Sie Mitte der 90er nach Berlin gegangen sind?
Ja, das war, ich wollte was anders. Ich war ein Semester in London, so in meinem dritten Jahr hat man Austausch und ich war in London und ich habe mich total verliebt in Europa. Das war, als London und England gehörte noch zu Europa. Und ich war so irgendwie angetan von der Idee, irgendwie wieder zurückzugehen in ein Land, was ein bisschen älter ist. USA finde ich teilweise sehr toll, teilweise nicht. Aber es ist ein junges Land und ich mochte so gerne diese Alte. Und es kam so irgendwie Gedanken. Ich habe Leute gesagt, wo soll man hin? Und Berlin war einfach sehr oft interessanterweise, weil es ist immer noch eine Stadt, was sich immer neu kreiert, sich neu erfindet. Und das fand ich sehr spannend. Und da kam ich mit der Idee, ich bleibe ein Jahr und sehen, was passiert.
Daraus wurden jetzt bald 25 Jahre.
Ja.
Ja. Wann waren Sie zuletzt in New York?
Ich war im März, genau vor dieser Corona ausgebrochen ist. Mein Sohn hatte seine 8. Klasse Skifahrt und ich hatte einen Job in Atlanta und ich dachte, perfekt, ich fliege nach New York. Ich kann irgendwie meine Familie besuchen und dann meine Arbeit machen. Mein Sohn ist in Österreich am Skifahren. Was für eine tolle Vorbereitung habe ich. Und dann nach 5 Tagen ist seine Skireise abgebrochen. Mein Job ist auch storniert. Wir sind gerade zurückgeflogen gleichzeitig. Und am nächsten Tag hat Trump das alles so, dass man nicht mehr fliegen dürfen und so. Und seitdem bin ich sehr glücklich in Berlin und bleibe in meinem Wohnzimmer.
Und wie haben Sie das aus der Distanz erlebt, die Corona-Situation in den USA, auch den Kampf ums Präsidentenamt?
Ja, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Ich meine, ich bin sehr traurig über was passiert in den USA, seit Trump Präsident ist. Das heißt, sehr viel von den Problemen waren immer da. Die sind einfach präsenter. Er hat eine Plattform ermöglicht, dass sehr viele Sachen, die wir gerne nicht anschauen wollen, hochkommen. So, das kann sein, das ist gut, dass es hochkam, weil dann kann man das bearbeiten. Es sind viel mehr Aktivisten, die jetzt arbeiten als früher. Aber es ist natürlich schrecklich. Es ist schrecklich, weil die Demokratie in den USA ist wirklich gefährdet. Und man weiß jetzt als Lehre zu uns allen, Demokratie heißt nicht nur wählen. Das heißt, wir müssen alle mehr tun.
Heute soll der Kongress den Wahlsieg von Joe Biden bestätigen. Die FAZ hat vorausschauend getitelt Trumps großes Finale. Was meinen Sie, wie dieser Mittwoch ausgeht?
Ich zweifle überhaupt nicht, dass Biden Präsident wird. Am 20. wird er reingeschworen in als Präsident, hundertprozentig. Ich glaube, was wir jetzt beobachten, ist eine Zerbröckelung, sagt man das? Die
Zerfall?
totale
Hm.
Zerfallen von der Republikanischen Partei. Und das ist nicht schlecht, weil die müssen sich erst erneuern.
Was würden Sie als Kommunikationstrainerin den beiden Protagonisten empfehlen?
Ich meine, Biden tut das wirklich richtig gut. Ich bin sehr beeindruckt. Er war nicht im Anfang meine Nummer eins. Ich war auch so wie alle anderen, wäre besser jemand Junge. Aber jetzt bin ich hundertprozentig auf seiner Seite. Er ist souverän, er erzählt seine Geschichte, er bleibt wirklich so menschlich und er hat auch so viel selbst überlebt. So habe ich so eine Empathie für ihn, weil bei ihm geht es auch wie bei mir, bei uns allen über Verlust, wieder aufstehen, sich neu erfinden. Das finde ich bei beiden. Bei Trump möchte ich ihm keinen Rat geben. Ich würde ihm keinen Rat geben. Ich würde sagen, verschwinde so schnell wie möglich und hoffe nicht ins Gefängnis.
Sid Atlas, wie die Kommunikationstrainerin sonst arbeitet, wie das Coaching bei ihr aussieht, das interessiert mich gleich noch. Schwedisch ist die Muttersprache der finnischen Singer-Songwriterin Frida Andersson. Übersetzt heißt dieses Lied so viel wie »Jeder sucht sein Gold«. Die amerikanische Wahlberlinerin Sid Atlas arbeitet heute vor allem als Coach und Kommunikationstrainerin. Mit was für Menschen?
Mit Menschen aus der ganzen Welt. Ich habe zum Beispiel zwischen den Jahren eine Post gehabt, weil ich dachte, es gibt sehr viele Leute, die Hilfe brauchen. Und die brauchen Hilfe besonders zwischen den Jahren. Das ist so in besonderen Zeiten und besonders in dieses Jahr. Und ich habe so einfach eine Nacht gesagt, okay, wenn jemand mit mir in 30 Minuten umsonst Coaching haben will, melde dich. Und innerhalb so einer Stunde hatte ich 10 Slots gefüllt. Und ich habe es wirklich die letzte Woche und jetzt gestern noch eins mit Menschen gesprochen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, aus ganz unterschiedlichen Momenten in ihrem Leben. Und die wollten hauptsächlich, dass jemand einfach zuhört. Und das ist so, wo ich merke, in unserer Gesellschaft, wir haben mehr Plattformen, wo Leute sprechen können und ihre Meinung geben können, teilweise anonym. Aber es gibt nicht genug Plattformen, wo Leute einfach zuhören können. Und so mag ich das sehr oft, egal in welcher Situation, ob man ein führender Mensch ist, der irgendwie vor sehr vielen Leuten sprechen will. Ich frage immer, was willst du erzählen? Warum willst du das erzählen? Warum sollen die Leute zuhören?
Also sie arbeiten dann aber schon auch mit den Leuten an deren Auftritt, an deren Performance, an deren Überzeugungskraft.
Ich finde, das ist irgendwie, dieses Performance ist nicht das richtige Wort, weil das ist irgendwie so ein Fassade. Ich gehe lieber mit den Leuten hören zu, wenn man authentisch ist. Und dann, ob die Arm links oder rechts hoch oder runter oder der Kopf nickt, ist nicht so wichtig, wenn man bleibt bei ihrer Message und das authentisch ist und es kommt mit einer Story und Emotion rüber. Das ist mir, wo ich irgendwie sage, wieder, warum sollen die Leute zuhören? Was erzählst du Neues? Was ist überraschend? Was ist ein Moment in deinem Leben, wo du irgendwie das erzählen kannst, damit die Leute wieder sagen, aha, ich verstehe das jetzt.
Aber das sind ja nicht nur private Coachings, sondern sie beraten eben auch Firmen, also große Namen stehen da auf ihrer Homepage, Google, Facebook, Siemens, Medizintechnik, L'Oreal, Airbnb, Bertelsmann, viele, viele andere. Ja. Was für ein Interesse haben die denn, ihre Mitarbeiter coachen zu lassen?
Ich meine, die sind auch Menschen und die wollen auch, dass die Menschen ihr Leute zuhören. Besonders wenn es gibt Konferenzen mit sehr vielen Leuten, die sitzen im Publikum, es kostet sehr viel Geld. Und wenn nachher man sagt, ja, hat alles richtig gesagt, aber ich habe nicht geglaubt. Ja, das Kommunikation ist nicht eine Soft Skill, wie man sagen will. Es ist wirklich das Hauptfähigkeiten, weil es gibt sehr viele intelligente Menschen. Aber wenn die nicht kommunizieren können, was in ihre Köpfe geht, was in ihrem Herzen geht, dann haben wir uns verloren. Und so versuche ich zu sagen, okay, wie kann ich das rauskitzeln? Wie kann ich das rausziehen gemeinsam, was du jetzt erzählen willst? Und wer ins Publikum sitzt, wie werden die das verstehen? Weil eine Ding ist zu sagen, ich will das sagen und ich sage das richtig. Die andere ist, wie habe ich das gehört und werde ich das erinnern? Mhm. Die Komponenten.
Wie sind Sie Coach geworden? Also auf was für eine Ausbildung basiert Ihre Arbeit?
Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht in Berlin, aber das Hauptding, was ich gemacht habe, war eine Mischung aus sehr viel, was ich mein ganzes Leben gemacht habe. So von dieses Leute zuhören, dieses Storytelling, dieses, weil wir sehr basierend und wir hören Story seit Tausenden und Tausenden von Jahren und wir erinnern die. Und diese Mischung aus alle verschiedenen Elementen, dass ich mit so verschiedenen unterschiedlichen Menschen gearbeitet habe, ich habe das Gefühl, dass ich doch ein sehr viel gute Menschenkenntnis habe und dass ich ziemlich schnell eine Beziehung aufbauen kann, weil es geht um Vertrauen.
Ich frage nach dieser Ausbildung, weil Coaching ist irgendwie so ein Graubereich. Jeder kann sich Coach nennen.
Ja.
Was ist da seriös, was ist nicht seriös? Was für Methoden kommen da zum Einsatz? Das spielt ja schon alles eine
Ja,
Rolle.
das stimmt. Ich meine, es gibt unter dem Coaching-Bereich sehr viel, jeder, der früher Consultant war oder vielleicht Therapeuten, nennt sich jetzt Coach, weil man hat gern einen Coach und nicht unbedingt gern eine andere. Aber es gibt von ganz verschiedenen Methoden von Fragestellen. Ich meine, der große Unterschied zwischen einem Coach und einem Therapeuten ist, ich bin kein Experte in ihrem Leben. Sie sind die Experten in ihrem Leben. Ist es nur bei dem Fragestellen oder Spiegeln, dass man vielleicht Sachen rauszieht? Ich lese
Das
kreuz
würde,
und
aber die
quer über
Therapeutin
alles.
würde auch
Ja,
nicht sagen, sie ist die Expertin des anderen Lebens.
aber die haben einen anderen Verlauf. Ich meine, die andere Art von Beziehung, die irgendwie über eine längere Zeit geht. Ein Coaching ist ein, ich denke, man kann es wirklich sehr oft vergleichen mit das, wo es oft herkommt, von einem Sportcoach, wo man irgendwie sagt, okay, wie kann man das Beste rausziehen? Welche Technik kann man benutzen? Was will man? Ja, die sind alle Sachen, die man gerne fragt. Und wie gesagt, ich lese kreuz und quer von Sportbüchern zu psychologischen Büchern zu, wie ich mit Menschen umgehe, um psychologische Dinge. Ich höre Sachen gerne an und lerne immer noch.
Lassen Sie sich selbst coachen?
Ich habe das natürlich auch gemacht. Mache ich das jetzt momentan nicht, aber das ist natürlich, wenn man geht vor mit der Idee, dass jeder lernt und jeder immer noch lernen kann, dann hat man ein tolles Leben.
Wie hat Corona diese Arbeit verändert?
Ja, in Anfang gravierend, weil alle Aufträge, wo ich irgendwo hinfahren sollte, wurde abgesagt, storniert oder verschoben auf einen späteren Zeitpunkt. Und dann, was ich gelernt habe, vielleicht nach diesem persönlichen Erlebnis mit meinem Mann, ist, dass ich mich ein bisschen auf mich verlassen habe jetzt und sagte, es wird schon alles, irgendwie wird schon alles. Und es ist tatsächlich, ich habe mehr Aufträge als vorher jetzt. Und das kam aus ganz unterschiedlichen Quellen. Ich habe angefangen, einfach zu schreiben und Sachen zu posten. Und es kam irgendwie Kontakte von früher. Und weil es ist eine so besondere Zeit mit Corona, dass viele Leute sind offener, mit einfach anderen Menschen zu sprechen. Und das passiert jetzt bei mir. Und ich habe wirklich wunderschöne Jobs und Klienten jetzt. Und wie gesagt, ich muss nicht in irgendeinen Flughafen. Ich kann es von meinem Wohnzimmer machen mit meinem Kinder und meine Katzen und ich bin sehr glücklich. Wir lachen viel. Ich habe das Gefühl, dass ich lache, weil es ein bisschen ein Nachbedarf, weil ich so viel über die Jahre geweint habe. Es kommt irgendwie das Ausgleich jetzt. Und es geht mir gut. Ich bin immer noch im Heilen. Ich glaube, diese Heilung dauert noch eine Weile, bis man sagt, ich bin jetzt wieder mich selbst. Ich bin ein neuer mich selbst, glaube ich.
Sid Atlas, in diesen Corona-Monaten waren und sind wir alle aufgerufen, uns in Improvisation zu üben, also Gewohntes aufzugeben, Neues auszuprobieren. Über das hinaus, was wir schon besprochen haben, was gab es für Sie an neuen Erfahrungen während des Lockdowns?
Ja, gut, dass Sie das fragen, weil ich bin sehr stolz, weil ich habe angefangen, 20.000 Schritte am Tag zu machen.
20.000, das ist
Und man sagt
viel.
20.000, ja, wenn man sagte, ja, warum 20.000? Ich dachte 10.000 und ich sage, der Papst macht 10.000, ich kann 20.000 machen. Und ich wohne unweit von Grunewald und ich laufe dann stundenlang, manchmal morgens, manchmal nachmittags, manchmal aufgeteilt in zwei. Und ich habe das jetzt seit Juli jeden Tag gemacht, auch so 3 Tage. Und das war eine von meinen Buchveröffentlichungen und eine Lesung, wo ich das nicht geschafft habe. Und einen Tag war ich krank. Aber sonst mache ich das jeden Tag. Und das merke ich, das tut mir so gut, besonders in dieser Zeit, wo so viel drumherum ist. Und man kann natürlich sagen, was wird, was kommt, was. Und das ist so wie täglich frische Luft, neue Gedanken, Natur. Ich glaube, die Verbundenheit mit Natur, wenn man es nicht vorher hat, wie ich aus Brooklyn, habe ich das jetzt. Und ich finde, das ist eine große Bereicherung meines Lebens.
Werden Sie weiter schreiben?
Ja, ich bin dabei, mein zweites Buch zu schreiben. Eigentlich Ende dieser Woche habe ich eine Abgabe bei einem Editor. Und ja, ich habe die Liebe zum Schreiben entdeckt.
Und was ist das für ein Thema?
Ich kann Ihnen die Titel sagen. Es geht um So What's Next? So was passiert danach? So mit 50, man glaubt, man hat sich schon gefunden, aber man sucht sich selbst noch weiterhin. Und so geht diese Geschichte ein bisschen in diese Suche danach.
Das Jahr ohne Worte, so heißt das erste Buch von Sid Atlas, erschienen im Wunderlich Verlag. Das war ein Schwerpunkt unseres Gesprächs, aber vieles darüber hinaus war auch interessant. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Sid Atlas.
Ich bedanke mich. Dankeschön.